Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 331. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Der interreligiöse Podcast vom House of One. Ich sitze hier mit meinen beiden wunderbaren Co-Hosts, Kybra und Rebecca.
Hallo.
Und wir sind heute nicht nur zu dritt im Studio, sondern es ist noch eine vierte Person bei uns. Unsere wunderbare Gästin für heute, Pfarrerin Lena Müller.
Hi, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, schön, dass du da bist.
Schön, dass du da bist. Denn unser Thema heute, wir wollen über Ableismus sprechen. Über Ableismus auch aus unseren religiösen Perspektiven auf die Gesellschaft, auf religiöse Räume. Und bevor ich dich vorstelle, Lena, kannst du uns erklären, was ist Ableismus eigentlich?
Ja, also Ableismus ließe sich, denke ich, am besten mit Behindertenfeindlichkeit übersetzen. Also ist die Abwertung und Diskriminierung von behinderten Menschen.
Ich hatte mal gelesen, dass der Unterschied zwischen Ableismus und Behindertenfeindlichkeit der ist, dass Ableismus eher noch die strukturelle Ebene in den Blick nimmt.
Ja, also da gibt es so ein bisschen unterschiedliche Einschätzungen. Also im Endeffekt, man könnte halt sagen, das, was Rassismus für People of Color ist, das ist eben Ableismus für Menschen mit Behinderung.
Ja. Und wir wollen dich vorstellen, denn die HörerInnen und auch wir, also ich kenne dich natürlich, aber wir wollen gerne wissen, wer du bist. Und ich würde dich so vorstellen. Lena, du bist eine Pfarrerin in Berlin mit pinken Haaren. Du bist genauso fashion interessiert wie ich und hast ein großes Herz für alles, was bunt ist und was, genau, vielleicht auch kitschig ist. Du hast pinke Wände zu Hause und genauso viel Bilder und Deko und genau Buntes an deiner Wand hängen wie ich. Deswegen matchen wir, glaube ich, auch sehr gut. Aber warum du heute hier bist, du schreibst auf Instagram und auch darüber hinaus über deinen Glauben, über Feminismus, aber auch über Ableismus. Und deswegen haben wir dich heute eingeladen. Warum ist es wichtig, Lena, über Ableismus zu sprechen?
Ja, also ich finde es generell wichtig, strukturelle Diskriminierungen zu benennen. Und nur wenn man das thematisiert, kann man ja auch dagegen ankämpfen. Ableismus beginnt eben auch wie Rassismus und Sexismus im Kleinen mit irgendwelchen abfälligen Kommentaren und so unterschwelligen Geschichten, aber kann halt im schlimmsten Fall töten. Also es gibt immer wieder Fälle, wo behinderte Menschen aufgrund ihrer Behinderung sterben oder eben sogar umgebracht werden. Und dazwischen gibt es sehr viele Abstufungen natürlich. Also beispielsweise schlechtere medizinische Versorgung oder es ist zum Beispiel auch statistisch erwiesen, dass Menschen mit Behinderung deutlich mehr sexualisierte Gewalt erfahren als Menschen ohne Behinderung. Und durch meine Aufklärungsarbeit versuche ich dafür zu sensibilisieren und ja, dagegen zu protestieren, anzukämpfen, weil ich eben als Pfarrerin, als Christin daran glaube, dass alle Menschen wunderbar gemacht sind von Gott.
Oh ja.
Und das erstreckt sich natürlich auch auf Menschen mit Behinderung. Traurig, dass man das so sagen muss, aber ich sag's mal dazu.
Das tust du auf Instagram. Du schreibst auf eine bunte und lebensnahe Art und Weise. Du schreibst Posts und produzierst Reels und Video zu dem Thema. Aber wie tust du das noch? Oder kurz gefragt, warum und wie schreibst du auf Instagram über chronische Krankheiten, über deine eigene Betroffenheit und über Ableismus? Kannst du uns da nochmal mit hineinnehmen? Wie können sich die HörerInnen das vorstellen?
Also mein Ansatz in den sozialen Medien ist, dass ich die Leute einfach mitnehme durch mein Leben. Und mein Glauben gehört zu meinem Leben, mein Beruf also evangelische Pfarrerin, nimmt sehr viel Raum in meinem Leben ein. Deshalb erzähle ich davon. Und meine Behinderung oder meine chronischen Krankheiten, die nehmen sich halt auch Raum und haben sich auch im Laufe der letzten Jahre immer mehr Raum genommen. Und am Anfang von meiner Social-Media-Arbeit habe ich dieses Thema eher ausgespart. Aber das hat sich für mich dann irgendwann nicht mehr authentisch angefühlt. Mhm. Also es wäre mein gutes Recht. Natürlich, man darf alles weglassen, was man weglassen möchte. Aber für mich hat es nicht mehr gepasst, weil ich ja auch viel über meinen Feminismus erzähle. Und mein Feminismus ist intersektional. Also das bedeutet, dass ich glaube, dass unterschiedliche Diskriminierungsarten zusammenhängen und sich gegenseitig verstärken. Und als behinderte Frau erfahre ich eben noch mal andere Diskriminierung als eine Frau, die nicht behindert ist. Und darüber versuche ich eben auch aufzuklären und das sichtbar zu machen.
In unserem Podcast sprechen wir ganz häufig oder haben auf jeden Fall eine feministische Haltung in unserem Podcast. Und liebe HörerInnen, ihr wisst das auch. Wir sprechen auch häufig über intersektionalen Feminismus. Und deswegen ist das uns heute auch so wichtig, Ableismus mit in unsere Perspektive zu nehmen und dich hier mit uns in unserem Podcast sitzen zu haben und zu hören.
Ich habe auch eine Frage. Und zwar, ich habe jetzt öfters gehört, dass du jetzt Behinderung sagst. Ich hatte mal vor ein paar Jahren auch das Wort Beeinträchtigung gehört. Kannst du uns vielleicht kurz mal aufklären, welches Wort man am besten benutzen sollte?
Also, wenn man jetzt mit Betroffenen im Gespräch ist, dann ist natürlich die Faustregel immer einfach zu fragen, welche Bezeichnung verwendest du für dich? Im Behindertendiskurs hat sich meines Erachtens, so ist mein Eindruck, in den letzten Jahren durchgesetzt, eben Behinderung auch Behinderung zu nennen, aus der Überzeugung heraus, dass Behinderung kein nichts Schlimmes ist und auch kein böses Wort ist und dass man es deshalb auch beim Namen nennen darf. Und Beeinträchtigung sich da nicht so stimmig anfühlt, weil Beeinträchtigungen haben eigentlich alle Menschen und Behinderung ist eben das Spezifische. Und was halt auch ganz cool ist an dem Begriff Behinderung, ist eben diese Formulierungsmöglichkeit, also einerseits wir sind behindert, aber eben auch wir werden behindert, was eben so sichtbar macht, was für Barrieren es in Gesellschaft und auch in unseren religiösen Räumen zum Beispiel gibt. Deshalb mag ich den Begriff behindert eigentlich ganz gerne. Aber genau, es gibt auch Menschen, die das anders sehen. Also gerade so die Generation über mir, die spricht eben dann doch lieber von Beeinträchtigung, weil behindert ja eben auch leider manchmal als Schimpfwort benutzt wird. Und manche Menschen haben sich eben dann entschieden, das Wort sozusagen zu reclaimen. Also das bedeutet, das wieder so für sich einzunehmen und positiv zu besetzen. Und andere sagen aber eben auch, deshalb möchte ich nicht behindert genannt werden und finde Beeinträchtigung schöner.
Vielen Dank. Ja. Das gibt es in anderen Communities auch. Ähnlich ist es mit dem Begriff queer. Also da gibt es auch die Dimension vom Reclaimen aus dem Schimpfworten positiv empowernden, bestärkenden Begriff wieder zu machen und das eben nicht zu verstecken und das mit Verschönerungsbegriffen zu überlagern.
Ja, bei Rassismus gibt es das ja auch. Also sagt bitte schwarz und versucht das nicht zu verschleiern, abzumildern mit dem Begriff dunkelhäutig. Ja. Also dunkelhäutig ist keine Selbstbezeichnung, schwarz eben schon.
Ja.
Und man darf die Sache einfach beim Namen nennen.
Ja.
Ist ja nichts Schlechtes, ne?
Du hast uns Ableismus erklärt und uns damit hineingenommen, welche Bereiche das betreffen kann, was die Bedeutung davon ist. Aber vielleicht kann es den HörerInnen nochmal helfen und auch uns, ein paar Beispiele zu nennen. Also im gesellschaftlichen Kontext, vielleicht auch im kirchlichen, und dann können wir es vielleicht auch größer machen, im religiösen Kontext. Was sind Beispiele, an denen ableistische Strukturen in unserer Gesellschaft sichtbar werden und auch in kirchlichen Räumen?
Also wir waren ja jetzt gerade bei Sprache, deshalb fange ich da vielleicht an. Teilweise werden Bezeichnungen für Behinderungen als Abwertungen benutzt, als Beleidigungen. Manchmal auch so ganz unbewusst, also so ein bist du blind oder was, wenn jemand unaufmerksam war. Mhm. Aber blind sein ist halt nicht gleichzusetzen mit unaufmerksam sein. Das, und das kenne ich aus kirchlichen Texten, gerade so unser Gesangbuch. Das ist leider ziemlich voll damit, mit Bezeichnungen für Behinderungen als Abwertung, ganz besonders tatsächlich bei Blindheit. Also in einem Lied heißt es zum Beispiel, Herr, lass uns nicht verfallen in Blindheit und Gericht. Also solche Texte finde ich schwierig, nicht nur, aber auch, weil neben mir dann meist meine blinde Kollegin, also eine blinde Pfarrerin sitzt, da kommt mir das nicht über die Lippen.
Ja. Da muss ich ganz kurz einhaken, wir nehmen den Faden gleich wieder auf. Falls ihr euch jetzt fragt, ja, aber das kann man ja nicht ändern, das liegt bei uns im Kirchenraum, würde ich immer sagen, doch, kann geändert werden, indem am Anfang gesagt wird, wir singen Strophe 3 nicht, weil da kommen ableistische Begriffe vor. Oder das Lied wird kopiert und die Begriffe werden ersetzt durch andere. It is possible to make a change.
Auf
und
jeden
ich
Fall.
Extra Englisch geredet. Falls mir jemand sagt, dass, naja.
Ja, da kann ich komplett mitgehen mit Maike. Und manchmal nehme ich das eben dann auch als Anlass, um das zu thematisieren. Und da sitzen dann auch Menschen im Gottesdienst, die sich darüber noch nie so viele Gedanken gemacht haben, aber die eben sagen, ja, stimmt eigentlich, da hast du echt recht, war mir noch nie aufgefallen, aber nee, das möchte ich auch nicht singen.
Ja.
Also manchmal kann man ja Texte auch umformulieren oder so. Und ich sage, da passt ein anderes Wort als blind deutlich besser. Und ich glaube, eben auch dadurch, dass wir eben in unserer Gemeinde zwei behinderte Pfarrpersonen haben, sehen meine Gemeindeglieder das dann oft auch ein, warum das nicht passt.
Wenn ich an ableistische Strukturen denke, dann denke ich zuerst oder einer der ersten Gedanken ist der öffentliche Raum. Mhm. Also ich erlebe, wie viele Hürden und auch Barrieren es gibt. Mhm. Ich selber erinnere mich dabei, wie es war, mit dem Kinderwagen unterwegs zu sein oder mit meiner Oma, die zeitweise mit dem Rollator und dann mit dem Rollstuhl unterwegs war. Und es war absolut beschwerlich, über Kopfsteinpflaster mit Kinderwagen oder Rollstuhl zu kommen.
Ja.
Eine kleine Bordsteinkante kann zu einem richtig großen, zu einer richtig großen Hürde werden. Und ich finde das so, so interessant, dass die Perspektiven, wie wir uns durch den öffentlichen Raum bewegen, so verschieden sind. Menschen, die nicht im Rollstuhl sitzen, kein Kinderwagen, kein Rollator, keine Krücken haben, benehmen den öffentlichen Raum ganz anders wahr.
Ja.
Und häufig fehlt ihnen die Perspektive dafür, wie umständlich es ist. Also ich erinnere mich daran, wie ich nicht mit meiner Oma bei einem Bahnhof aussteigen musste, an dem wir aussteigen wollten, sondern wir mussten zwei weiterfahren, da den Fahrstuhl nehmen, rüberlaufen, mit dem Fahrstuhl wieder runter, um eine. Also das war absolut aufwendig. Und das bestimmt dann den ganzen Tag, einen Weg zu finden, durch den öffentlichen Raum. Also kurz gesagt, der öffentliche Raum ist ableistisch.
Auf jeden Fall. Also in meiner Gemeinde habe ich jetzt tatsächlich auch den Fall, da kann ein Mann seit 2 Wochen das Haus nicht mehr verlassen, weil der Fahrstuhl kaputt ist.
Oh Gott.
Das ist so krass. Also der hat zum Glück, wohnt er nicht alleine und hat eine liebe Frau, die sich kümmert und so und die das halt auch immer wieder anprangert, wie lang dieser blöde Fahrstuhl kaputt ist. Aber ich finde das so krass, 2 Wochen nicht vor die Tür gehen können. Und gleichzeitig würde ich sagen, ist eben dieses, wie navigiert man sich als gehbehinderte Person durch die Stadt, ist noch so ein Thema, wo noch am meisten Bewusstsein für herrscht. Und andere Sachen fallen den Leuten noch weniger auf. Also so ein Thema wäre zum Beispiel auch, was zu einer barriereärmeren Stadt beitragen würde, wäre halt Zugang zu öffentlichen Toiletten. Manche Menschen, also zum Beispiel Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, also sowas wie Morbus Crohn oder so, die brauchen halt immer Zugang zu einer Toilette. Ja. Oder halt auch Menschen mit Uterus, die starke Blutungen haben. Also auch Toiletten und bitte dann eben auch barrierefreie Toiletten, das wäre halt total wichtig. Und auch zum Beispiel, was mir immer wieder auffällt, ich kann halt nicht so lange stehen. Und an ganz vielen Bushaltestellen gibt es aber keine Sitzgelegenheiten. Mhm. Teilweise wurden die auch bewusst abmontiert, damit da keine Obdachlosen schlafen. Also das wäre nochmal ein anderes Thema, ne? Aber das ist halt auch für mich saublöd. Ich sitze dann halt oft, wenn ich länger auf den Bus warte, muss ich mich auf den Boden setzen, da irgendwie zwischen die Kippen, am besten noch im Talar. Das ist echt unangenehm.
Ja. Und wenn du das so erzählst, denke ich daran, in unserer religiösen Praxis, in unserer Tradition, Lena, in den Gottesdiensten gibt es einen Wechsel zwischen Sitzen und Stehen, Sitzen und Stehen. Und da ist mir ganz wichtig zu sagen, um Menschen nicht in eine unangenehme Situation zu bringen, denen es sehr schwerfällt zu stehen oder vor allem diesen Wechsel, ne, oder längere Zeit zu stehen, ist es möglich, am Anfang immer zu sagen, und wem es möglich ist, kann stehen. Oder wir bleiben heute einfach mal alle sitzen. Also es ist auch okay, zum Evangelium, zum Gebet, zu den Fürbitten sitzen zu bleiben. Es ist nicht respektlos so. Wir können Traditionen auch verändern, wenn sie ableistisch sind oder Menschen nicht mit teilhaben lässt an einer religiösen Praxis. Und da können wir drei ja nochmal nach dem Interview mit Lena genauer einsteigen, was wir da in unseren religiösen Räumen beobachten. Denn solange wir dich hier noch haben, habe ich tatsächlich noch eine Frage oder 2 Fragen, die mir total wichtig wären. Ich würde dich total gerne noch fragen, ganz häufig heißt es bei uns in Kirche, Gott hat dich wunderbar und gut geschaffen. Du bist gut so, wie du bist. Und doch haben wir ableistische Strukturen in Kirche. Und ich frage mich, gibt es eine Theologie der Behinderung? Gibt es eine Theologie, die das in den Blick nimmt und dem entgegenwirft? Denn es gibt biblische Geschichten zum Beispiel, in denen Behinderung mit Sünde gleichgesetzt wird, was absolut problematisch oder Strafe, genau, was absolut problematisch ist. Da können wir auch nochmal einsteigen in Tora und AT und Koran. Wie wird das da erzählt? Aber wenn wir dich noch hier haben, Lena, wir hoffen, du hast etwas mitgebracht. Gibt es da etwas?
Also es gibt tatsächlich eine Theologie der Behinderung oder manche würden vielleicht auch sagen eine inklusive Theologie. Und da geht es darum eben, dass sich dieses Du bist wunderbar gemacht wirklich auf alle Menschen bezieht, das sichtbar zu machen und aus einer christlichen Perspektive ist es halt auch sehr spannend, den gekreuzigten und auferstandenen Jesus zu deuten. Denn der auferstandene Jesus hat ja danach eben seine Wunden. Das wird ja auch besonders betont. Also, dass er eben diese Wundmale von der Kreuzigung hat und auch von der Lanze, die ihm in die Seite gestochen wurde. Das sieht man ja auch auf bildlichen Darstellungen. Das kann man makaber finden, aber man kann es eben auch sehen als unser Gott ist verletzlich, ist verwundet worden, ist behindert. Man kann auch weitergehen und sagen, ich glaube, so gekreuzigt werden und vorher irgendwie noch ausgepeitscht werden, könnte man durchaus als traumatisch bezeichnen, denke ich mal. Das heißt also auch Da käme ja dann eine psychische Erkrankung noch dazu. Mhm. Es gibt auch psychische Behinderungen, das wird auch häufig vergessen bei Behinderungen. Und an diesen Gott glauben wir und das hat für mich schon auch was Empowerndes.
Mhm. Ja.
Dass Gott eben das Menschsein annimmt in dem ganzen Umfang, was einem da halt alles so passieren kann.
Ja.
Also ich habe ja zum Beispiel eine sehr schwere Endometriose und kann bei diesem Kreuzigungsgeschehen, wo sehr viel Blut und Schmerzen involviert sind, da leide ich mit. Und andererseits glaube ich halt auch daran, dass Jesus mit mir mitleidet.
Das sind ganz wichtige Gedanken, Theologie der Behinderung. Und die sind so wichtig, weil es in der Bibel eben auch ableistische Geschichten, ableistische Passagen gibt. Lena, kannst du uns da welche nennen und vielleicht auch Bibelstellen nennen, die wiederum Menschen mit Behinderung empowern können?
Ja, also die ableistischen Stellen in der Bibel sind häufig welche, wo Behinderung und Krankheit als Strafe dargestellt werden. Also teilweise wirklich die Bestrafung selbst in der Geschichte oder eine Person mit Behinderung taucht auf und es wird interpretiert, die ist von Gott gestraft. Da gibt es mehrere Passagen. Häufig ist, glaube ich, die Strafe Aussatz, also so ein ganz schlimmer Ausschlag. Das kennen wir zum Beispiel in der Exodus-Erzählung. Da wird Miriam, also die Schwester des Mose und eigentlich auch Aaron, die werden beide so ein bisschen zu aufmüpfig, weil ja eigentlich Mose der Anführer sein soll, aber die beiden wollen halt auch mitmischen. Ich finde Miriam auch ziemlich cool, muss ich dazu sagen.
Da muss ich ganz kurz einhaken, weil sie ist ja auch rassistisch. Also sie ist nicht nur cool und aufmüpfig, sondern sie sagt was Rassistisches und wird dafür bestraft.
Das stimmt. Das kannst du gleich auch noch mal ein bisschen besser ausführen. Aber genau, Miriam wird dann bestraft und zwar mit Aussatz. Aaron wiederum wird meines Wissens nicht bestraft. Aber du kennst dich da vielleicht besser aus. Du wolltest noch was sagen zu der Geschichte?
Genau, also man kommt, sie sprechen, also die beiden Geschwister, Miriam und Aaron, sprechen ja über Mosche, obwohl Mosche nicht da ist. Und dann spricht Miriam über die Frau von Mosche, die aus Kusch kommt. Und das wird allgemein so im äthiopischen Raum verortet. Das heißt, sie äußert sich auch abfällig über ihre Herkunft und ihre Hautfarbe und wird deswegen mit Aussatz bestraft, weil ein Tag hat ein, also dein Vergehen soll mit der Strafe sozusagen gematcht werden und du hast dich über die Äußerlichkeit und die Haut von jemandem abfällig geäußert und jetzt bekommst du Aussatz.
Vielleicht hier ganz kurz, Moshe ist Moses.
Ja.
Für alle Zuhörer.
Danke für die Ergänzung. Das hatte ich tatsächlich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Mir war nur klar, sie haben irgendwas gegen ihre Schwägerin sozusagen, aber dass das auch diesen rassistischen Bezug hat, das hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Da sind wir wieder beim intersektionalen Feminismus und wie wir voneinander auch lernen können. Auf jeden Fall, ich war dabei, also Behinderung als Strafe. Und es gibt andererseits auch Stellen, wo das aufgehoben wird. Also zum Beispiel im Johannesevangelium taucht eine blinde Person auf und Jesus sagt ihm ganz deutlich, der hat nicht gesündigt und seine Eltern haben auch nicht gesündigt.
Weil er danach gefragt wird, ne?
Genau, also weil das auch einfach die Auffassung der Zeit war. Damals war eben Behinderung wurde als Strafe aufgefasst. Und um noch eine empowernde Geschichte ins Spiel zu bringen, es gibt ja die Geschichte, wo Jakob am Jabbok mit Gott ringt oder mit einem Mann ringt, der häufig dann später als Gott verstanden wird. Und aus diesem Kampf, also es ist wirklich so ein richtiger Ringkampf und Jakob verletzt sich dabei, verletzt sich an der Hüfte und hinkt danach. ja, sein Leben lang. Und das finde ich total faszinierend, weil diese Behinderung eben aus der Auseinandersetzung mit Gott hervorgeht. Also die Behinderung tatsächlich etwas Göttliches, etwas von Gott Gegebenes ist. Und ich persönlich, ich habe halt auch Hüftarthrose und hinke deshalb ein bisschen. Und deshalb finde ich das total empowernd und versuche, wenn ich mal wieder so ein bisschen durch Berlin humpel, daran zu denken, dass das göttlich ist und kein Makel.
Sogar mit einem Segen verbunden. Also er bekommt ja, ja sogar noch einen neuen Namen und wird gesegnet ja. durch den neuen Namen und bekommt die Behinderung nicht.
Genau. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Also Jakob fordert eben diesen Segen auch ein. Mega schöne Geschichte, finde ich. Also auch faszinierend, auch ein bisschen widerspenstig, aber ich mag sie total. Kann ich immer wieder aufs Neue lesen und neue Punkte darin entdecken.
Und mit diesen Ausführungen deinerseits zu der Geschichte wollen wir schließen und danken dir sehr, dass du hier gewesen bist bei uns, Lena.
Vielen lieben Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, dass du unsere Fragen beantwortet hast, dass du uns so viel erzählt hast zum Thema Ableismus und auch Inklusion. Wir freuen uns darüber, haben neue Erkenntnisse gewonnen und bleiben weiter mit dir verbunden.
Genau. Vielen Bis Dank, dass du dir auch die Mal. Zeit genommen hast.
Ja, danke, dass ihr dem Thema und einer Betroffenen, also mir, Raum gegeben habt. Das ist nicht selbstverständlich und dafür bin ich sehr dankbar.
Sehr danke. Gerne.
Danke,
Lena. Alles Danke, Gute. Lena.
Danke. Tschüss. Wir haben gerade eine halbe Stunde darüber gesprochen, wie Ableismus und auch problematische Heilungsgeschichten in Anführungsstrichen in unseren heiligen Texten vorkommen und sind dann zu dem Punkt gekommen, wir können nicht darüber sprechen. Wir müssen mit Menschen mit Behinderung darüber sprechen, müssen Menschen mit Behinderung zu Wort kommen lassen, zur Interpretation und Deutung. Alles, was wir sagen, ist nur oberflächlich. Das wollen wir hier ganz deutlich machen, dass wir damit begonnen haben, aber ganz schnell an den Punkt gelangt sind und das selber reflektiert haben. Das können wir nicht, das müssen wir machen. Und trotzdem wollen wir ein paar kleine Punkte nennen, die wir gerne mit euch teilen wollen. Rebecca, du hast ein paar interessante Personen, die du empfehlen möchtest.
Genau, ich habe einmal eine Buchempfehlung. Das ist leider, glaube ich, bis jetzt nur auf Englisch erschienen. Das heißt Loving Our Own Bones, Disability, Wisdom and the Spiritual Subversiveness of Knowing Ourselves Whole.
Das musst du übersetzen.
Das übersetze ich, ja. Also unsere oder die eigenen Knochen lieben oder unsere eigenen Knochen lieben über Behinderung, Weisheit und spirituelle Subversivität und selber ganzheitlich zu betrachten. Das war jetzt keine Goethe-Übersetzung, aber so bear with me. Und zwar ist das von Rabbi Julia Watts Belzer geschrieben und sehr interessant. Und da bespricht sie auch Texte. Also Textstellen, die sowohl empowernd wie auch ableistisch sein können und bietet da aus einer betroffenen Perspektive mehrere Analysen, Textinterpretationen. Und dann gibt es noch Rabbi Lauren Tuchman. Und zwar ist das eine Rabbinerin, die 2018, soweit, also sagt sie auch immer selber, soweit sie informiert ist, als erste blinde Frau ordiniert wurde. Und sie hat auch eine ganze Website, die ich gerne verlinke, wo man unterschiedliche Lernangebote von ihr wahrnehmen kann, was ich sehr spannend finde. Und dann gibt es noch von Swara, heißt es, ist eigentlich so ein queeres Tora-Projekt. Und die haben einen Disability Circle auch, wo das auch Ressourcen auf Englisch leider nur, aber online auch gibt. Und die kann man sich ja vielleicht dann auch selber einmal durch DeepL hauen, wenn Englisch nicht so, also nicht so gleich zugänglich ist und da vielleicht irgendwie Inspiration von finden.
Ich würde euch ganz gerne noch das Buch von der Theologin Nancy L. Iceland empfehlen. Das hat Lena auch kurz angesprochen. Die Theologin Iceland denkt in ihrem Buch Der behinderte Gott, Gott mit Behinderung. Und sie schreibt zum Beispiel, diese Offenbarung Gottes bringt die sozial-symbolische Ordnung durcheinander. Denn Gott wird sichtbar in den Körpern, in denen man es am wenigsten erwartet. Ein verwundeter, behinderter Jesus macht genau das deutlich, wahrer Gott und wahrer Mensch. Wenn ihr Lust habt, ich kann euch das Buch empfehlen. Das ist auf jeden Fall spannend. Also eine Theologie der Behinderung.
Und ich habe noch eine Anekdote aus der Tradition des Propheten aus Sier. Da ist es folgendermaßen, immer wenn der Prophet in Medina-Zeiten zu Reisen gegangen ist oder mehrmals quasi, hat er Umm Maktum zum Imam ernannt. Und Umm Maktum war ein blinder Gefährte des Propheten, der quasi diese Imamrolle quasi übernehmen durfte, während er auf Reisen war. Und Imamrolle ist hier quasi in der Zeit nicht nur als Vorbeter gedacht, sondern die Person, die Autoritätsperson, der das Sagen quasi hat, wenn der Prophet, Friede sei mit ihm, mal nicht in der Stadt war. Und dadurch sehe ich auf jeden Fall sehr offensichtlich, dass auch eben Menschen mit Behinderung auch Imam sein können, andere Posten belegen dürfen. Und genau, das ist direkt aus der Tradition ersichtlich.
Ich habe im letzten Jahr eine Künstlerin kennengelernt, Doris Baum. Und Doris Baum malt unter anderem Marienbilder. Und sie hat auch Maria zum Beispiel als Clownin gemalt, Maria als alte Frau, aber auch Maria im Rollstuhl gemalt und Maria mit Down-Syndrom. Und ich fand, das waren spannende Bilder, sehr eindrücklich und echt. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auf der Website doris-baum.de euch die Bilder einmal anschauen. Vielleicht können das ja auch in euren Gemeinden, also jetzt im kirchlichen Kontext, Gesprächseröffnungen sein und erste Möglichkeiten, um über das Thema Ableismus, Inklusion, Teilhabe und Behinderung zu sprechen. Wir danken an dieser Stelle nochmal Lena, dass sie bei uns gewesen ist und Gästin gewesen ist. Ich hoffe, ihr habt unsere ehrliche Reflexion gehört und mitbekommen. Es ist nie zu spät, auch einen Punkt zu setzen und zu sagen, das geht nicht. Wir müssen mit Menschen mit Behinderung sprechen und nicht über Menschen mit Behinderung. Das haben wir versucht, hier deutlich zu machen. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Reagiert gerne auf unsere Folge. Schreibt uns wie immer an
331-Pod. podcast@host-of-horn.org.
Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Tschüss.
Ciao.